we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitze recorded.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der Rohölpreis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die drei südlichen Golfstaaten waren über den jüngsten Angriff Israels auf den Iran wenig erfreut. Sie drängten auf eine rasche Deeskalation, denn ihre Exporte an Öl und Gas müssen durch das Nadelöhr der Straße von Hormus, die am Ausgang des Persischen Golfs zwischen Iran und Oman verläuft.
Da fließt ja der gesamte Golfexport durch. Das ist ja die Hauptexportroute, nicht nur für die Emirate und für Katar, sondern eben auch für die Saudis. Rund zwei Drittel, vielleicht etwas mehr des saudischen Exports geht über diese Küste in den Golf hinein und dann vor allem nach Asien.
Das war Adam Tooze in einem Interview des Magazins Surplus, das der Wirtschaftshistoriker mit herausgibt. Ihr findet den Link in den Shownotes. In der folgenden Episode gehen wir etwas grundsätzlicher auf diese drei globalen Player ein, deren Einfluss noch immer unterschätzt wird. Die Aufnahme erfolgte Mitte Juni, als Adam in Berlin zu Besuch war.
Knapp die Hälfte der weltweiten Vorräte an Öl und ca. 40% der globalen Gasvorräte lagern rund um den Persischen Golf. Katar, Saudi-Arabien und die VAE sind nur ein paar der Staaten, die dadurch sehr reich und vor allem auch mächtig wurden. Und gleichzeitig müssen sie sich natürlich auch mit dem Klimawandel auseinandersetzen und diversifizieren zunehmend ihre Wirtschaft, auch mit den massiven Investitionen in die erneuerbaren Energien. Gesellschaftspolitisch handelt es sich bei ihnen eher um konservative Monarchien, autoritär regiert und im Fall von Saudi-Arabiens mit einer besonders konservativen Form des Islams. Und zugleich haben sie doch sehr viele hypermoderne, sehr weltläufige und globale Städte. Dubai, Abu Dhabi sind da zum Beispiel welche, an die man sofort denkt. Es sind Länder, die seit Jahrzehnten zuerst mit dem britischen Empire und dann mit den USA verbunden waren und doch heute eine sehr eigenständige Politik machen. Wir wollen deshalb heute diskutieren, welche Rolle spielen eigentlich Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate in der globalen Politik, der Weltwirtschaft und in der Transformation zu einer postfossilen Welt. Und damit herzlich willkommen zu Märkte, Mächte, Emissionen. Mein Name ist Sarah Rippert.
Und ich bin Jörg Haas und gemeinsam sprechen wir mit Adam Tooze. Hallo Adam.
Hallo.
Adam, erstmal so als Einstieg. Versuch doch mal diese drei Länder, die wir uns da rausgepickt haben, das ist nicht die gesamte Region, aber nur diese drei, mal so in ganz groben Zügen zu charakterisieren.
Ja, das ist, glaube ich, hilfreich hier zu differenzieren. Saudi-Arabien geht auf ein Spaltprodukt des Endes des Ottomanischen Reiches, spielt seit dem Ersten Weltkrieg, 20er Jahre, eine wichtige Rolle in der internationalen Politik. Die Emirate und Katar im Grunde erst in den letzten 50 Jahren, seit den frühen 70er Jahren davor waren das gar nicht mal reiche Fürstenstaaten. Wie Sarah sagte, zunächst vom britischen Empire unterstützt und dann ab späten 70er Jahren nach der iranischen Revolution auch in einem engen Verhältnis zu den USA. Sie sind die großen Nutznießer des Öl- und Gasbooms und der globalen Nachfrage danach. Rundgerechnet verdienen die OPEC-Staaten, das sind aber alle großen arabischen Produzenten, das ist zum Beispiel Irak, ist mit drin, so um die Billion, also 1000 Milliarden Dollar im Jahr. Schlechtem Jahr fällt das auf 800. Davon ist der Löwenanteil auf Saudi-Arabien, die kommen so auf 300 bis 400 Milliarden im Jahr. Und die Emirate und die Qataris so jeweils 120 bis 130 Milliarden, wobei Katar vor allem der größte Gasexporteur ist und nicht so sehr im Ölbereich mitspielt. Und daraus ergeben sich für diese drei Länder im Grunde sehr verschiedene Strukturen. Es lohnt, das zu differenzieren. Also mal ganz salopp gesagt, ist Saudi-Arabien ein gewöhnlicher mittelgroßer Staat, so ungefähr bevölkerungsmäßig um Polen oder Spanien herum, 36 Millionen Menschen. Es ist ein Flächenstaat von großem Ausmaß, hat mehrere urbane Zentren. Bruttosozialprodukt auch, so polnischer Bereich, 30.000 bis 40.000. Das gibt natürlich eine überreiche Elite, aber der Durchschnitt der Saudis ist nicht überdimensioniert, hat urbane Probleme, das Gewöhnliche, sagen wir mal. 10 Millionen Barrels an Oil täglich unterstützen das. Die Kataris und die UAE, ich sage das Englisch, United Arab Emirates, die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, Das sind Stadtstaaten. Man muss irgendwie Monaco mit riesem Ölfeld denken oder die deutschsprachige Schweiz mit Bevölkerung von 10 Millionen, Bruttosozialprodukt von 500 Millionen. Bisschen vergleichbar wie Singapur zum Beispiel. Und Katar ist eher vergleichbar, denke ich, mit Monaco. Also richtig klein und ungeheuer reich, auf Gas basierend. In allen drei Ländern spielen migrantische Arbeitskräfte eine absolut zentrale Rolle. Man muss sie vor allem in Bezug auf den Indischen Ozean denken, auch historisch gesehen. Wir werden auch über Afrika zu sprechen kommen, aber arbeitskräftemäßig werden die Arbeitskräfte vor allem angeheuert aus Indien, Bangladesch und Pakistan, die natürlich auch große muslimische Bevölkerung haben, mehrheitlich in Pakistan und Bangladesch und als Minderheit in Indien. Die Golfstaaten verstehen sich auch politisch in einem Verbund, vor allem mit Pakistan. Das ist ja die islamische geopolitische Welt. Und womit sie zu spielen haben, sind ihre sogenannten Sovereign Wealth Funds, also diese staatlichen Töpfe, wo die Öl- und Gaseinkommen dann gespeichert werden. Die Saudis haben zwar den größten Topf, der wird über 1,1 Billionen, also 1.100 Milliarden gerechnet. Pro Kopf aber angesichts der Bevölkerung sind es nur $50.000. Es ist kein Player in dem Sinne eines Norwegens oder eben den Kataris, die pro Kopf der Katari-Bevölkerung $1.3 Millionen haben, mit dem sie spielen können. Und das Gleiche bei den Vereinigten Emiraten. Das heißt also, nicht alle in einen Topf werfen, im Grunde sehr differenziert. Die richtig, richtig überreiche Monaco-Stil sind die Kataris. Vereinigte Emirate ein bisschen mehr wie eine Schweiz mit absolut massiven Ölfeldern. Und die Saudis, ein ölreicher Mittelstaat, der dann auch entsprechende Governance-Probleme, entsprechende Regierungs- und politische Probleme hat. Die Saudis haben zum Beispiel, man denkt es nicht, die am meisten in Twitter aktive Bevölkerung der Welt. Fast 40% der Saudi-Bevölkerung ist auf Twitter unterwegs. Sie haben Influencer, vor allem im islamischen Bereich, Accounts mit 4-5 Millionen Subskribenten. Es ist mehr Irak-Iran ähnlich in seiner Komplexität als die Stadtstaat.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Funfact über Saudi-Arabien.
Ja, es ist so, glaubt man nicht. Also ja. Die arbeiten sehr eng mit den Israelis und den Chinesen zusammen, um das polizeilich zu überwachen. Ist eine ungeheuer Online-Bevölkerung. Das merkt man auch, wenn man, was weiß ich, zu Krisenfragen wie Gaza und Syrien unterwegs ist, sieht man das Gewicht, die sogenannte arabische Straße, die immer bemüht wurde als gewisserweise Analystenbegriff, spielt sich alles im elektronischen Bereich ab.
Sie sind ja sehr ölreicher Staat, hast du gesagt. Und damit haben sie ja auch eine gewisse Macht, die eben über den Einfluss auf den weltweiten Ölpreis einhergeht. Woher kommt diese Macht und wird die an ihr Ende kommen mit dem Fortschritt der erneuerbaren Energien?
Saudi-Arabien hat Einfluss, hat mehr Einfluss auf den Ölpreis als jeder andere Faktor. Aber der Ölpreis wird multifaktoriell bestimmt. Was die Saudis machen können, ist, den Ölpreis zu beeinflussen. Und sie können das von der Angebotsseite her. Sie sind aber nur ein Player unter den Ölproduzenten. Fact-check, der größte Ölproduzent der Welt ist Amerika, Vereinigte Staaten, zunehmend dominanter Exporteur. Der dritte Player sind die Russen. Das heißt also, die Saudis haben es mit mächtigem Wettbewerb zu tun. Sie können da nicht einfach bestimmen. Und sagen wir mal, sie machen eine Angebotskürzung, dann steigt der Preis. Sagen wir mal, das ist ihre Intention. Gibt es zwei konterkarierende Wirkungen. Andere Player haben natürlich dann einen starken Anreiz, die Saudi-Politik zu sabotieren, indem sie zu den besseren Preisen dann ihr Angebot steigern. Ständiges Problem innerhalb von OPEC. Und die andere konterkarierende Funktion ist, dass bei steigenden Preisen die Nachfrage sinkt. Und zwar einmal, sagen wir mal, konjunkturell, die Leute sparen einfach ein bisschen, und dann strukturell, dass die Leute umsteigen auf andere Energien. Und seit den 70er Jahren bemühen sich die Saudis hier um einen komplexen Ausgleich. Dazu kommt, dass sie zwar die niedrigsten Produktionskosten haben und darauf beruht wirklich ihre Verhandlungsmacht. Alle wissen, wenn es wirklich hart kommt, die Saudis können bis zum Schluss durchhalten und pro Barrel immer noch einen Gewinn machen, weil Öl kommt da wirklich einfach aus dem Boden. $15 reicht für die Kosten. Das Problem ist, dass die Saudis ein mittelgroßer Staat sind mit Staatsausgaben und Staatsdefiziten. Und das ist ihr Problem. Das heißt, sie können die Konkurrenz vom Feld jagen, wenn sie wollen, haben sie 1986 zum Beispiel gemacht, bewusst den Preis kollabieren lassen. Aber die Saudi-Arabien von jetzt ist nicht Saudi-Arabien von 86. Mittlerweile fast 40 Millionen Menschen, da muss der Staat auch liefern. Sie haben natürlich eine riesige Kreditwürdigkeit, können sich Geld leihen, wie sie wollen. Aber es ist natürlich keine nachhaltige Strategie. Und das sind die Faktoren, die ihre Position wirklich hier stark beeinflussen und auch in die Zukunft gehen, beeinflussen werden. Aktueller Update, im Moment versuchen die Saudis tendenziell den Preis ein bisschen nach oben zu schieben. Das geht nicht ohne weiteres. Und das Problem ist, wenn sie es tun, haben sie in Amerika vor allem ganz starke Konkurrenz von den Fracking-Leuten. Das heißt, es ist wirklich eine Gratwanderung. Nicht umsonst haben die Saudis und OPEC ab den frühen 80er Jahren zum Teil die aufwendigsten Modellierungsversuche der Weltwirtschaft gemacht, weil sie das austarieren mussten. Das ist gewisserweise das Gegenpol zu den Klimamodellen. Die Klimaleute haben versucht, die ganze Welt zu modellieren, um irgendwie Dekarbonisierung zu erreichen. Die Saudis modellieren die gesamte Welt, um die Einkünfte aus ihrem Öl zu maximieren.
Okay, also das habe ich eigentlich vermutet, dass die Thinktanks haben werden, die sehr präzise diese Optimierungsstrategien sozusagen durchrechnen.
Also das ist ein berühmter Moment, auch in der amerikanischen Diplomatiegeschichte, wo die amerikanischen Diplomaten merken, oh scheiße, ihr wart auch alle in Harvard. Genau den gleichen Klassen wie ich. Oh, jetzt wird's ernst. Bei einer solchen Bevölkerung, ich meine 36 Millionen Leuten, da hast du viel, viel, viel Talent. Und wenn das Humankapital dann aufgebaut wird, die sind seit den 70er Jahren so gewieft, berüchtigt, wie sophisticated die OPEC-Verhandler auftreten.
Nun sind verschiedene dieser Staaten auch inzwischen im Bereich erneuerbarer Energien unterwegs. Also ich kriege es am stärksten von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit, aber auch Saudi-Arabien investiert doch einige sehr sichtbare Projekte. NEOM ist eine gigantische Stadt, die auch rund um erneuerbare Energien auch gebaut wird. Masdar war ein frühes Projekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da wird auch da rein investiert. Bei Katar habe ich den Eindruck, höre ich nicht so viel, vielleicht täusche ich mich auch. Also kann man das so sagen, Sie versuchen erstmal die fossile Kuh zu melken, solange sie noch liefert und in der Zwischenzeit Ihre Alternativen aufzubauen? Oder wie muss man die wirtschafts- und energiepolitische Strategie verstehen?
Ja, das ist eine sehr komplexe Rechnung. Also da ist auch ein Zweig der Wirtschaftswissenschaften, der sich ab den 70er Jahren mit dieser Frage beschäftigt. Also was tust du, wenn du weißt, dass du auf einige Billionen fossilen Assets sitzt? Wie schöpfst du sie am besten ab? Und die beste Strategie ist offensichtlich irgendeine Kompromissstrategie. Nicht alles sofort, denn dann stürzt der Preis. Aber dann Strecken über die Zeit. Unter anderem ist diese Diversifizierungsstrategie auch eine Portfoliostrategie gewisserweise, um die Laufzeit zu verlängern. Wenn du Alternativen hast und weiß Gott, sie haben Sonne und sie haben Wind, warum nicht? Und sie haben Platz. Saudi-Arabien ist ja die Bevölkerungsdichte ungeheuer gering. Bei Katar und den Emiraten ist das nicht der Fall. Und ihre Wüste ist für sie kulturell auch sehr wichtig. Saudi-Arabien haben riesige Leerflächen. Warum nicht also beides? Und klar ist, dass es ungesund ist, eine absolute Monokultur wirtschaftlich aufzubauen. Und sie haben alle ziemlich zielstrebig versucht, das abzubauen. Die erfolgreichsten dabei sind die Emiratis, wo die fossile Wirtschaft direkt mittlerweile nur noch ein Drittel ihrer Volkswirtschaft ausmacht. Die Emiratis sind Player im Logistikbereich, als Finanzplatz, als Tourismus. Die Kataris sind am anderen Ende, so 55-60%, winziger Stadtstaat, riesige Gasfelder, von denen man auch wohl vermuten kann, dass sie die Übergangsenergiequelle der Zukunft sind. Und Saudi-Arabien liegt so dazwischen und ist wirklich der Fall, wo es am schwierigsten wird. Die haben noch einen Unabhängigkeitsgrad von 45-50% und die 36 Millionen Menschen. Und es ist eine schnell wachsende Bevölkerung. Dass es den Stadtstaaten gelingt, umzusteigen, ist klar. Bei den Saudis weiß man das, glaube ich, nicht so sehr. Aber im Grunde ist diese Strategie, so zynisch wie sie sich anhört, ja die von allen fossilen Playern. Die Norweger machen es ja auch nicht anders. Die Vereinigten Staaten, und bei Obama hieß es all of the above. Alle Energiequellen. Und das große Obama-Versprechen war, aus Kohle in Gas hinein. Bei Biden haben sie wirklich vollmundig alles gemacht. Öl- und Gasproduktion gesteigert, während sie eben auch im Elektrobereich dann die Erneuerbaren gedruckt haben. Wenn man die Option hat, und das ist ja strukturell der Unterschied, die Kohlefelder Deutschlands sind so veraltet, dass niemand bei rechtem Verstand dort wirklich noch Kohle buddeln würde. Deshalb stellt sich diese strukturelle Frage nicht im gleichen Maße, nicht so intensiv, während diese fossilen Länder, auch wenn sie auf die neuen umsteigen, gewisserweise das Alter in einem sehr erheblichen Maße noch weiter drucken.
Also da möchte ich an einer Stelle ein bisschen widersprechen. Natürlich, die Steinkohle ist vollkommen jenseitig immer gewesen, schon seit den 60er Jahren. Aber die Braunkohle konnte einigermaßen wettbewerbsfähig. Ohne CO2-Bepreisung würde die noch lange liefern.
Ja, ja. Aber der noch extremere Fall davon ist China, die natürlich wirklich diese Doppelstrategie fahren. Bei ihnen kann man mindestens sagen, dass da sich die These bewahrheitet, dass die Innovation aus dem Wachstum herauskommt. Und die Innovation in China hat ja dann weltverändernde Ausmaße. Aber der entscheidende Punkt bei den Kataris und bei den Saudis ist, dass sie wissen, dass selbst die ambitioniertesten Dekarbonisierungspfade für Jahrzehnte hinaus sie als die Lieferanten der letzten Instanz designieren. Einfach aus Kostengründen. Wenn überhaupt noch Gas und Öl geliefert werden und in fast allen Modellen, auch in den Dekarbonisierungspfaden, kommt es ja noch zur Öl- und Gasproduktion, wissen Sie, dass Sie, auf Englisch heißt das the last man standing, Sie werden also die letzten noch stehenden fossilen Produzenten sein. Weil in diesen Modellen der Karbonisierung ist, heißt ja immer net zero, das heißt, unter dem Strich ist ja da irgendwie Carbon Catcher, also die Erfassung von CO2-Ausstößen mit eingerechnet. Und darauf basiert zum Teil diese Zuversicht, glaube ich, der Golfstaaten, dass für sie die fossile Zukunft noch da ist.
Ja, und da ist ja auch die Frage mit den Geldeinnahmen, ne, die natürlich damit einhergehen. Und auch wenn sie jetzt ihre Wirtschaft diversifizieren, dann ist es natürlich einfach so, dass jetzt erneuerbare Projekte nicht das Gleiche abwerfen wie eben die fossilen. Das heißt, allein aus dem Sinne haben sie natürlich auch ein Interesse, das zumindest zum gewissen Teil hochzuhalten und gleichzeitig eben in die andere Richtung auch zu investieren, um sich breit aufzustellen, aber das eine eben auch nicht komplett aufzugeben. Ein Thema, was da ja auch reinkommt, ist natürlich die Klimakrise. Es ist eine der heißesten Regionen der Welt. Ich glaube, in vielen dieser Ländern wurde jetzt über die letzten Jahre immer mal wieder über 50 Grad gemessen, zum Teil sogar über 60 Grad. Es ist zum Teil auch sehr lebensfeindlich, ne? Große Teile sind Wüsten, auch von der agrarwirtschaftlichen Produktion sehr eingeschränkt. Sie müssen massiv Lebensmittel importieren, es gibt extreme Wasserknappheit und so weiter. Also da merkt man wirklich, die Klimakrise ist bereits voll da und das wird sich in Zukunft natürlich noch sehr viel stärker intensivieren. Ein Argument, was ich gelesen hatte, und das fand ich ganz interessant, dass natürlich die Einnahmen durch diese ganze fossile Produktion auch dienen, um mit den Folgen der Klimakrise umzugehen. Weil dafür ja erheblich Geld benötigt wird, ne? Für die ganzen Importe, aber natürlich auch, also für die Kühlungssysteme, Klimaanlagen. Wenn man sich da so anguckt, zu Hochzeiten des Stromverbrauchs ist zum Teil 70% einfach allein durch die Nutzung von Klimaanlagen. Also es ist wirklich enorm, weil man es ansonsten da ja draußen zum Teil gar nicht aushalten kann. Wie siehst du das? Also wie sehr wird die Klimakrise dort in Zukunft zuschlagen und welche Formen haben sie auch damit umzugehen in der produktiven Art und Weise?
Man muss von den strukturellen Bedingungen ausgehen. Ich meine, das sind sehr heiße Wüstenregionen, auch ohne Klimakrise. Und schon immer, oder jedenfalls in den letzten Jahrtausenden. Und was sich verändert hat, ist, dass auf einmal sehr viele Millionen Menschen dort leben und arbeiten wollen. Das ist das, was sich verändert hat. Die Bevölkerung hat sich ja schlagartig expandiert und man lebt auf einem Niveau, das für diese Region vollkommen einmalig ist in der Geschichte. Das sind so die Stories, die man erzählt. Wir waren früher Perlentaucher oder wir waren früher Beduine und jetzt leben wir so. Ich meine, diese Verwenderung ist wie in Asien. Das ist in einem halben Jahrhundert eine radikale Veränderung des Lebensstils. Auch ohne Klimakrise würde das ungeheure Herausforderungen bedeuten. Jetzt kommt die Klimakrise noch dazu und das schlägt sich unter anderem in höherer Hitze, aber auch in der Feuchtigkeit, vor allem in der Schwüle hinein. Und das ist ja das Entscheidende für die Überlebensfähigkeit der Menschen. Ich habe da mal geguckt nach Hitzestressdaten. Und 60% des Jahres ist Saudi-Arabien sowieso in Hitzestress und im Sommer 2/3 des Tages im Hitzestress. Das heißt, ohne Kühlung irgendeiner Form geht's nicht. Äußere Betätigung fallen sowieso aus. Das ist der Zustand im Moment. Du erwähntest die Spikes, also die Hitzekrisen. Und das Dramatischste bisher war vielleicht während der Pilgerzeit, während der Hajj im letzten Jahr, wo über 1300 Menschen gestorben sind innerhalb von wenigen Tagen an Hitzeschlag. Tausende mehr mussten ins Krankenhaus geliefert werden. Die Saudi-Regierung, sie lässt sich was kosten. Also das Hajj ist ja für sie ein Riesensymbol ihrer Staatlichkeit. Bestimmend für ihre Geschichte als Staat, Mekka zu kontrollieren, ist für sie das zentrale Anliegen des Staates. Es ist ein Riesenaufwand. Architekten aus der ganzen Welt werden eingeflogen, um das zu managen. Und selbst das hat nicht gereicht, um diese Menschen davor zu schützen. Je mehr die Sonne scheint, desto mehr Solarpanels stellst du hin und du kannst die äußere Umgebung kühlen. dadurch. Du kannst buchstäblich unter einer Veranda setzen und du hast einen Airconditioner laufen, der von der Sonne angetrieben wird, der dich sonst töten würde. Ich meine, das können sie machen. Sie haben das zum Beispiel bei der Fußballmeisterschaft zum Teil gemacht, wo sie die Stadions auch bei offenem Dach gekühlt haben. Das geht, aber es ist natürlich ein extremer Lebensstil. Und die wirkliche Frage ist, okay, die reichen Urbanen, die Stadtstaaten können das alles meistern mit ihrem Reichtum. Es ist ja in Texas auch nicht besonders anders. Die Leute leben im Sommer nicht außerhalb. Die Supermärkte sind untergründig, nicht wegen dem Winter, sondern wegen der Sommerhitze. Solche Anpassungsstrategien gehen. Die wirkliche Frage ist die weitere Region. Und da kommt vor allem Irak ins Spiel, wo ganz ähnliche Bevölkerung wie Saudi-Arabien, Riesenölpotenzial, aber eine zerstörte Staatlichkeit aufgrund unserer Eingriffe und seiner komplexen Geschichte. Und da sind diese Hitzespikes einfach nicht zu meistern. Die Leute verziehen sich buchstäblich in ihre Autos und lassen den Motor laufen und die Kühlung an, um überhaupt durch die Nacht zu kommen. Und das ist, glaube ich, für die Region das wirklich Entscheidende. Die Saudis sind in diesem Sinne viel interessanter und viel gestresster als die anderen beiden, die einfach so viele Geldmittel haben. Sie können die gesamte Stadt über den Deckel drüber und abkühlen. Das ginge, dafür haben sie die Mittel. Es sind die Flächenstaaten mit größerer Bevölkerung, in Mesopotamien vor allem, wo die schwüle Hitze auch wirklich einschlägt, wo es kritisch werden wird. Und das wird natürlich zunehmende Investitionen verlangen, aber die erneuerbare Energieoption ist für sie einfach da, wenn sie sie ergreifen wollen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Nirgendwo anders in der Welt ist das Potenzial größer.
Ja, ist ja spannend, dass das ja theoretisch auch enorme Reduktion von Emissionen ermöglichen würde. Wir waren ja gerade so ein bisschen dabei, nochmal die Daten zu gucken. Adam, wie hoch waren die Pro-Kopf-Emissionen?
Die Golfstaaten, also die Emirate und die Saudis sind über 20 Tonnen. Also das ist das Dreifache der Deutschen. 30-40% höher als selbst die Amis und die Kanadier und die Australier. Aber die Kataris, das glaubt man nicht, die kommen auf fast 40 Tonnen. Da muss man sich wirklich fragen, also wie geht das überhaupt? Ich habe eine leichte Befürchtung, dass da dein Nenner nicht stimmt, dass deine Bevölkerung nicht ganz richtig gerechnet wird und dass dadurch vielleicht...
Das war von Our World in Data.
Ja. Und die sind super und sonst bin ich gegenüber ihren Daten nie skeptisch, aber diese Zahlen sind so extrem.
Die Zahlen sind korrekt. Ich habe da genauer nachgeschaut und die Zahlen der Weltbank, der CO2-Emissionen pro Kopf für das Jahr 2023, sind grob in der gleichen Größenordnung wie bei Our World in Data. Kein Rechenfehler. Um die 40 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr in Katar und rund 20 Tonnen für Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. In den USA liegt man bei 14 und in Deutschland bei 7 Tonnen. Also da ist ja Potenzial drin. Selbst wenn man diese ganzen fossilen Energien hat, kann man sie ja exportieren und stattdessen zu Hause...
Einfach zu verpulvern, ja. Ich meine, da gibt es wirklich ganz basale Dinge, die man vermutlich machen kann, um das zu halbieren, sagen wir mal, um nur auf amerikanischem Niveau zu kommen.
Lass uns vielleicht das Thema Afrika ansprechen, weil das ist ja auch sehr spannend. Wenn man heute mit afrikanischen Akteuren spricht, dann kommt tatsächlich häufig das Gespräch auf diese drei Staaten als Akteure, die zunehmend in Afrika investieren. Da kommt sozusagen Hoffnung auf. Europa und USA ist eh nicht mehr so bedeutsam. China hat seine Belt and Road-Ambitionen auch abgesenkt und jetzt das ist der neue Player. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, erstmal Geografie. Ich meine, erstmal einfach auf die Karte schauen. Das ist das Allerwichtigste. Also wenn man die Position vor allem der Golfstaaten verstehen will, muss man sie, glaube ich, verstehen am Angelpunkt gewisserweise des Indischen Ozeans hin zu Pakistan, Indien auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man die Küste südlich runterverfolgt, natürlich einfach an die Ostküste Afrikas. Also wenn man hinfliegt nach Tansania oder so, überfliegt man ja diese Region. Man sieht es, es ist ungeheuer dramatisch, diese Wüstenregion und dann den Horn, diese geografische Enge. Und das hat auch dann historisch-kulturelle politische Beziehungen im Mittelalter vor allem war ja die Islamisierung der Ostküste Afrikas wurde ja durch die Emirate damals Oman als die tragende Kraft über den Meeresweg über ganz Afrika hineingezogen. Swahili, die dominante Sprache von vielen Küstenregionen auf Sansibar zum Beispiel, ist ein Produkt dieser Interaktion zwischen afrikanischen Sprachen und der arabischen Sprache und dem Islam im Koran. Das heißt also, da ist nichts Zufälliges, Willkürliches oder im Grunde selbst Neues daran. Was neu ist, ist die Ambition der Golfstaaten, die in den letzten 50 Jahren und gerade wirklich seit dem großen Boom der 2000er einfach ein Vermögen, einen Wohlstand erreicht haben, das ganz neuartig ist. Das gibt den Emiraten zum Beispiel die Kapazität, in Jemen einzugreifen, im Sudan mitzuwirken. Katar greift nach Ruanda aus. Die ostafrikanische Region ist ungeheuer eng verbunden mit der Swahili-Region. Es ist nicht fehl am Platz dort, aber es ist trotzdem irgendwie sehr neuartig, dass diese Verbindungen jetzt geknüpft werden. Es geht um Migration zum Teil. Das ist ja auch schwer historisch belastet. Das ist ja der andere große Sklavenhandel über den Indischen Ozean in den Golf bis tief in die Neuzeit hinein. Es ist ein offenes Geheimnis, dass dieser Handel noch heute weitergeht in sehr verringerter Form. Es geht dann auch um die Remittances, die von den Migranten aus afrikanischen Ländern dann zurückfließen. Es geht umgekehrt um den Fluss von geschmuggelten Produkten wie zum Beispiel Gold, also die Stories, die viele gelesen haben werden über den informellen Bergbausektor. Dieses Gold fließt ja nicht, was weiß ich, nach Südafrika in die großen Firmen. Das fließt in Mittelmänner, oft indischer Abstammung, die Teil dieser migrantischen Welt sind. Seit Jahrhunderten sind indische Händler in diesem ökonomischen System drin. Sie sind zum Teil sehr schwer verwickelt worden in den Korruptionsskandalen in Südafrika, aber über sie fließt dann das Geld und diese Ressourcen in die Emirate, wo sie dann in globale Märkte hineingeschaufelt werden. Das ist eine riesen Geldwaschanlage in anderen Worten. Eines der Gründe, warum zum Beispiel auch die Wagner-Gruppen der Russen hier mitspielt, ist, dass sie wissen, dass sie ein Ventil haben über die Emirate, wo die russischen Oligarchen ja immer noch gern gesehen werden. Das ist also ein wirklich komplexer Verbund und auf der anderen Seite auch Rieseninvestitionen, zum Beispiel im Logistikbereich der Emiratis, die ja ein weltweites Imperium aufgebaut haben. Absolut auf modernstem Niveau bauen sie in ganz Afrika die Häfen aus. Es geht vor allem um den Transport und das ist ja im Grunde von der wirtschaftlichen Seite her gesehen das große Manko in Afrika, ist die Logistik. Die Chinesen bauen die Autobahn, die Chinesen bauen die Eisenbahn und die Emiratis vor allem sind sehr, sehr stark involviert im Hafenwettbewerb. Also all diese Aspekte, da ergeben sich wirklich neue Dimensionen der Zusammenarbeit, die gewisserweise eine Ellipse schlagen. Es ist historisch gesehen sehr faszinierend, denn das ist das Eindringen der Europäer, der Portugiesen zunächst, dann der Briten, der Deutschen in Ostafrika, die gewisserweise die arabischen Länder untergeordnet haben. Und jetzt kommen sie wieder, aber eben auch zum Teil mit sehr, sehr schwerwiegenden historischen Belastungen. In Sudan zum Beispiel sehr wichtig die Unterscheidung zwischen dem eher arabisch-muslimisch gefärbten Teil des Landes und dem eher schwarzafrikanischen, eher animistisch oder christlich gefärbten Teil, das zum Teil dann auch zur Staatenspaltung herbeiträgt. Also ich will nicht sagen, das ist der Naturzustand, der wiederhergestellt wird, sondern es ist die alte Politik, die alte Geschichte, die jetzt hier eine ganz neue Form gewinnt im 21. Jahrhundert und eine gewaltige Dynamik der Zusammenarbeit. Es geht wirklich über alle Bereiche hinweg. Agrarinvestitionen zum Beispiel haben die Golfstaaten auch getätigt. Sie wissen, dass sie abhängig sind vom Lebensmittelimport, weil sie das selbst mit höchstem Aufwand dort schlecht machen können, industriell. Die Kataris, als sie belagert wurden durch die Saudis und Emiratis, haben Kühe eingeflogen. Ich meine, ja, wenn man so viel Geld hat, dann fliegt man halt eine Herde ein. Aber ich meine, das ist natürlich kein sinnvolles Arrangement, sodass diese Landgrab-Stories, die in Afrika zum Teil wirklich sehr, sehr die Menschen bewegen, das heißt also die Aneignung von erstklassigem Agrarland durch ausländische Investoren, das waren auch zum Teil die Golfstaaten, die da sich sehr, sehr stark beteiligt haben. Aber man sollte als Europäer nicht erstaunt sein zu sehen, wie diese billionenstarken Vermögens- und Reichtumszentren am Golf jetzt die gesamte Region auch beeinflussen und verändern.
Also ich meine, die Gründe für das Engagement sind ja in jedem Fall sehr vielseitig. Ich glaube, ein Aspekt, den du jetzt noch nicht genannt hattest, ist auch der diplomatische Teil. Ne? Also auch die Repräsentanz der Länder dieser drei Golfstaaten hat sich massiv verstärkt in den letzten, ich glaube, ungefähr 10 Jahren. Verdoppelte Anzahl der Botschaften und so weiter. Und gleichzeitig hat das natürlich aber auch für afrikanische Länder einige Vorteile. Also diese Golfländer sind zum Teil weiterhin aktiv in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, wo die Chinesen sich zurückziehen. Europa ist sowieso ja nur begrenzt aktiv auf dem Kontinent, was zumindest konkrete Investitionen und wirtschaftliche Projekte angeht. Aber auch die Geschwindigkeit, mit der sie dann tatsächlich Projekte umsetzen, also gerade an kritischer Infrastruktur, Logistik, Häfen hast du genannt. Das heißt, es gibt natürlich auch für afrikanische Staaten da einige Vorteile, die sie aus diesen Partnerschaften ziehen können. Und sie sind ja auch zum Teil langfristig angelegt.
Ja, und es wird unter anderem dadurch stabilisiert, dass diese drei so verschiedenen Player, die Saudis, die Emiratis und die Kataris, ja untereinander sehr stark rivalisieren. Die Kataris sind sehr stark alliiert gewisserweise mit der Türkei, vor allem mit Erdogan. Die zugrunde liegende politische Linie ist die der muslimischen Bruderschaft, die ja nach dem arabischen Frühling kurzer Zeit mindestens in Ägypten das Sagen hatte, nach einem Riesenwahlsieg. Deshalb auch die Rolle der Kataris in den Verhandlungen um Hamas und Gaza herum, weil sie gewisserweise nicht als neutraler Player, aber jedenfalls akzeptable Schnittstelle gedacht werden, während die Emiratis und die Saudis sehr viel mehr auf amerikanischer Linie liegen. Und das produziert ein Kräftefeld, das dieser Versuch, die Diplomatie auszuweiten und involviert zu werden, sehr, sehr befördert. Und damit können natürlich die afrikanischen Player sich ausrechnen, wie das läuft und von wem man was erwarten kann. Neben ihnen würde ich die Türkei unterstreichen, wenn man zum Beispiel nach Tansania geht, wo eines der Schnittstellen für diesen Wettbewerb sieht man das, dass neben den Chinesen eben auch die Türkei. Es geht ja vor allem um Bauunternehmen. Es geht konkret darum, wer schnell Infrastruktur auf, sagen wir mal, qualitativ mittlere Höhe schnell verwirklichen kann. Es geht jetzt nicht um Edelinfrastruktur. Dafür holt man sich die Schweizer, um was in Katar zu bauen. Aber wenn es jetzt darum geht, möglichst schnell in Dar es Salaam oder eine andere tansanische Stadt was hinzustellen, dann sind die Türken, die Chinesen wirklich eine erste Adresse. Weil Erdogans massiver infrastruktureller Ausbau in der Türkei ein Thema eigentlich, worauf wir in der Podcast auch zurückkommen sollten, mal bei Gelegenheit, hat ja da die Kapazitäten geschaffen. Es ist immer wie dieser Punkt. Wachstum schafft Innovation. Wachstum schafft die Mobilisierung von neuen Kapazitäten. Und wo die Wachstumsknotenpunkte sind, sind eben die Schwellenländer wie Türkei oder ein Riesenwachstumsmotor wie die Chinesen. Und die afrikanischen Staaten wissen das zu schätzen.
Wir haben eben schon ein bisschen über die Rivalitäten dieser Staaten gesprochen. Nun ist die Region als reiche Region mit großen fossilen Ressourcen ja auch eingebettet in die globale Spannung und die Rivalität zwischen China und den USA. Wie manövrieren Sie dieses Spannungsfeld?
Selbstbewusst zunehmend. Das ist das wirklich Entscheidende. Es ist für mich eines der Punkte, die auf dieses Dilemma zurückführt, das wir auch in einer anderen Episode besprochen haben. Was tut nachhaltige Entwicklung in dem Sinne von dauernder Entwicklung, sagen wir mal, mit der globalen Geopolitik? Und was wir erfahren ist, dass sich die Golfstaaten von dem britischen Empire wirklich radikal abhängige, unselbstständige Staaten zu Global Player entwickelt haben. Und das ist der zentrale Fakt. Man kann das konkret im Einzelfall immer wieder nachweisen. Ich meine, der Umgang mit Saudi-Arabien ist für die amerikanischen Präsidenten der letzten 20 Jahre ein einziger Frust. Man kommt einfach mit diesen Leuten nicht zurecht, man kann sie nicht bewegen, man bittet sie konkret darum, macht die Hähne auf oder macht sie zu und sie tun es einfach nicht. Das heißt nicht, dass sie sich jetzt irgendwie anti-amerikanisch oder geschweige denn anti-Israeli einstellen, aber sie machen halt ihr eigenes Ding nach ihrem eigenen Rhythmus und sie können das. Weil alle wissen, dass der große Energiemarkt der Zukunft ja nicht im Westen war. Er war sowieso nie in Amerika, weil Amerika sein eigenes Öl produziert. Es war vormals in Europa und Japan. Aber seit 20, 25 Jahren ist es in Asien. Und das ist das Gewicht, mit dem sie spielen. Die Leute, die neues Öl, neues Gas brauchen, also nicht wir im Westen, wie wir schon immer, sondern neu dazukommen, sind eben die asiatischen Märkte. Und das gibt ihnen ein riesen Verhandlungspotenzial. Indien, wiederum Indischer Ozean, Geografie, aber eben Fakt, hat kein Öl, muss Öl importieren, steht immer noch auf einem recht niedrigen Entwicklungsniveau. Wenn sich nicht alles verändert, werden die Inder sehr viel Öl brauchen. Das wissen sie, damit kann man wuchten als Fakt. Wenn sie es nicht von uns bekommen, nehmen sie es von den Russen. Was wollt ihr? Ich meine, das sind die Verhandlungspotenziale. Und wo es kritisch wäre zum Beispiel, wäre, wie ist es im Verhältnis zu Iran? Denn der entscheidende Faktor für diese monarchisch regierten islamischen Staaten ist das Beispiel Irans, das natürlich eine eher säkuläre monarchische Diktatur hatte, die dann durch die Revolution 79 ersetzt wurde durch das islamische Regime. Und die am Golf liegenden, direkt am Golf liegen, haben auch substanzielle Schia-Bevölkerungsanteile, die für die innere Sicherheit dann eine Bedrohung darstellen. Und für das äußere Kräftespiel ist das gewisserweise der Konflikt zwischen Persien, Iran auf der einen Seite und die arabischen Staaten auf der anderen Seite. Das ist ja die Frage, die sich öffnet, wenn das Ottomanische Reich, also die Türkei, nicht mehr da ist. Und dieses Spiel, wie das sich ausspielt, ist zentral. Und das Kritische ist, wenn jetzt, wie wir es gesehen haben, die Chinesen Treffen zwischen den Saudis und den Iranern vermitteln, da geht's richtig los. Also da löst sich gewisserweise in der zweiten und dritten Ordnung geradezu dieses System, das vormals durch das British Empire dominiert wurde und dann durch die Amerikaner, von jeder westlichen Bestimmung ab. Und die Amerikaner schauen zum Teil gütig zu und sagen, okay, macht mal, vielleicht kriegt ihr das hin. Aber es ist natürlich auch ein Gefühl des Machtverlustes.
Ich habe mal vor einem Jahr oder so nachgeguckt, wie viele Militärbasen die USA am Persischen Golf haben. Das ist ja irre.
Also ja, das ist die Carter-Doktrin. Das ist die 79er-Entscheidung nach Iran. Man kann das nicht stark genug betonen. Also der Golf war ja bis 73 nicht amerikanisch kontrolliert. Das waren britische Militärbasen, die da waren. Die Entscheidung der sehr gestressten sozialdemokratischen Regierung Großbritanniens in den späten 60er Jahren, sich zurückzuziehen, hat alles durcheinander gewirbelt. Auf einmal hatte niemand seinen Schützer mehr. Und dann ging es mit Israel los. Und das löst der neue Mittlere Osten aus. Und es gab eine bewusste Entscheidung Carters zu sagen, die nationalen Sicherheitsinteressen Amerikas sind durch die Hegemonie und Kontrolle über den Golf materiell bewegt. Und deshalb halt diese nach vorne Verlagerung in die Zone hinein. Und nach 2001, nach 9/11 noch mehr. Dazwischen kommt Kuwait und die Saddam-Invasion von Kuwait. Und diese drei Momente, also 79, 91 und 2001 machen gewisserweise diese Schiene aus, wo die Amerikaner haben ja einen riesen Footprint dort.
Ja, aber ist doch irre. Also ich meine, die USA brauchen dieses Öl vom Golf nicht, ja. Sie sind ja selber Exporteur. Sie investieren Milliarden in eine militärische Präsenz, um irgendwas zu garantieren, damit die Ölexporte nach China fließen.
Das sind zwei verschiedene Aspekte und beide führen zum gleichen Ergebnis. Also wenn du den Ölmarkt als einen größten Ölteich betrachtest, dann bist du als Amerikaner, der existenziell an niedrigen Ölpreisen interessiert bist, an dem maximalen Zufluss an Öl interessiert. Und alles, was diesen Zufluss unterbindet, treibt den Ölpreis in Amerika hoch. Und der Golf ist entscheidend für diesen Zufluss. Deshalb musst du dort sein. Wenn du den Ölmarkt anders denkst, mehr Gaspipelines, Punkt zu Punkt, Punkt zu Punkt, Punkt zu Punkt, was auch wahr ist, denn die Tanker sind nur zum Teil fungibel, viele sind auf Punkt-zu-Punkt-Verhältnissen, dann willst du am Golf sitzen, weil du den Chinesen das dann abschnüren kannst. Das ist das, was Beijing da sehr, sehr genau weiß. Ich meine, es geht um Kontrollmacht über diese Region. Und beide Perspektiven auf den Ölmarkt, verschiedene Perspektiven auf die gleiche Realität, führen die Amerikaner zu dem Schluss, besser dort zu sein, als nicht dort zu sein. Das ist ja auch die Frage der amerikanischen Militärmacht. Du hast sie. Was tust du mit der Militärmacht? Stell dir vor, du hast eine riesen Militärmacht und du denkst, ja, da gibt's nichts, da sollten wir uns nicht interessieren. Nee, Öllieferungen, ja, ist kein so großes Ding für uns. So läuft das im Pentagon. Also wir haben diese Flugzeugträger, was machen wir mit ihnen? Wo sollen wir sie positionieren? Alle in Florida? Nee, das hat doch keinen Sinn. Lass uns doch gucken, ob wir nicht eins im Persischen Golf lagern. Und dann arbeiten die Jungs und Mädchen an dem Papier und das sagt, Ölmarkt A, Ölmarkt B, beides führt zu dem Schluss, wir müssen unseren Flugzeugträger dort haben. Sondern es ist nicht klar, dass die Chinesen das so betrachten, dass ihr Modell der Macht diese Form nehmen wird. Bisher nicht.
Ja, und es wäre auch Quatsch, auf der Ebene da konkurrieren zu wollen.
Und sie sind auch ein Konsument von Öl. Ich meine, anders als die Amerikaner, wie du sagst. Die Amerikaner haben ja eine mittlerweile massive positive Balance netto. Während die Chinesen tatsächlich das Öl brauchen, auf der anderen Seite dann auch als Markt natürlich riesige Macht haben, weil sie es kaufen.
Ja, und gleichzeitig investieren sie darin, sich davon unabhängig zu machen. Der Ausbau der batterieelektrischen Mobilität in China hinterlässt schon Spuren auf dem Ölmarkt.
Und begann 2003 nach der amerikanischen Invasion von Irak. Ganz zielbewusst, absolut explizite Unterhaltung in Beijing. Was machen wir jetzt? Wollen wir uns wirklich darauf einlassen, eine Riesenwelle an gewöhnlichen Autos aufzubauen? Und die kurzfristige Entscheidung war ja klar, was gibt es für Alternativen? Aber wäre es sinnvoll, sich über Alternativen Gedanken zu machen? Ja, und das Batterie-Autoprogramm Chinesen, von dem wir jetzt die Ergebnisse sehen, 20 Jahre danach, beginnt zwischen 2003 und 2005.
Ja, und manche der Länder in der Region fangen ja jetzt auch an mit der E-Auto-Produktion. Das wird auch zunehmend dort ein Thema.
Das Öl wird ja dann zunehmend in die Industrie umgelenkt. Das geht dann in die Petrochemien hinein und wird nicht einfach verbrannt.
Ich würde noch mal kurz das Thema aufbringen, Europa. Wir haben jetzt über alle möglichen Regionen gesprochen, aber wie ist denn eigentlich das Verhältnis Europa, Golfstaaten? Ich habe jetzt natürlich direkt gedacht an wir hier in Deutschland. Da gab es ja vor ein paar Jahren auch das große Thema Habeck, der dann nach Katar geht und dann wird da LNG-Verträge geschlossen für mehrere Jahre. Also Europa hängt da ja auch irgendwie mit drin. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, diese Golfstaaten sind auch in Europa aktiv durch massive Investitionen, aber auch durch Softpower. Also Fußball-Weltmeisterschaft ist natürlich etwas, was hier ganz viele mit den Ländern verbinden. Also wie blickst du auf dieses Verhältnis zwischen den Regionen?
Es ist interessant, das ist so ein bisschen die deutsche Perspektive, denn wenn man in London aufgewachsen ist, mindestens zum Teil wie ich, oder Paris, dann ist diese Frage, wo sind die Araber irgendwie, also die Nachbarn meiner Großeltern waren steinreiche Araber, die nach 73 die Villa gekauft haben. Ich meine, das große arabische Geld fließt bevorzugt schon immer nach Europa, denn wo sonst? Also wenn du wirklich Luxus willst, hat es ja keinen Sinn, in Amerika dir was zu kaufen. Das ist absurd. Da gibt es ja wirklich keinen wirklichen Luxus. Also den Luxus gibt es nur in Europa. Den gibt es nicht in Berlin, den gibt es auch nicht in Frankfurt. Den gibt es eben nur in Mailand, in Monaco, in Paris und in London. Und dort sammelt sich das arabische Geld haufenweise. Nicht das ganz große, also die berühmten Petrodollars, die von OPEC erzeugt werden, also die Dollar, die sie beim Ölverkauf verdienen, die sie nicht heimisch investieren können, die fließen nach Amerika, aber nicht in die gleichen Anlagen, nicht in Immobilien, denn die Amerikaner sind ja wirklich xenophob und arabische Nachbarn sind nicht gefragt, sondern in Treasuries. Also sie gehen an die Schatzanleihen Amerikas. Es ist eine neutrale Anlage, da kann dir niemanden was haben, du wirst sogar eingeladen, sie zu kaufen. Aber der Ausverkauf von großen Teilen von Nord-London zum Beispiel, der in den 70ern stattgefunden hat, wäre in Amerika praktisch undenkbar in seiner modernen Form. Es gibt also eine kulturelle Synthese. Das ist auch eine deutsche Perspektive zur Israel-Frage. Also der Standardposition aller europäischen Staaten bis in die 80er Jahre hinein war pro-arabisch und Israel-kritisch. Wegen den Verbindungen zum Nahen Osten. Westdeutschland war neutral im 73er Krieg und Israel kritisch während der Invasion vom Libanon, weil man durchaus verstand, dass die realpolitischen Interessen bestimmten, dass man ölabhängig war und dass man Respekt zollen soll von den Leuten, die einem das Wichtige liefern. Und im deutschen Fall geht es ums Geld. Und das fing mit Iran, mit Persien an und das geht jetzt weiter. Und Katar besitzt, du hast, glaube ich, die Daten gesammelt. 10% von VW, 12% von Hapag-Lloyd, Riesenbatzen von Porsche, Riesenbatzen bei Deutsche Bank. Die sind mit drin und sie haben dieses Geld recycelt. Im deutschen Fall war, glaube ich, die Orientierung immer mehr in Richtung Iran. Iran ist ja anders als die Golfstaaten ein dicht bevölkertes Land mit Modernisierungsambitionen. Sie brauchen das deutsche Zeug. Es ist in China der 70er Jahre bis 79. Während die Golfstaaten ihr Geld nicht verdauen können. Die müssen das extern ausgeben, entweder in Anleihen an Amerika oder eben in Immobilien in Paris und London. Und das ist der Unterschied. Und Deutschland sitzt mehr an dieser entwicklungspolitischen Schneise. Die geht dann in die 80er zu Brüche. Aber wir wissen, was deutsche Industrie dann danach gemacht hat. Während dem Iran-Irak-Krieg, die Raketen für Irak. Also die Europäer sind immer tiefst involviert in diesen Wirtschaftskreislauf und das ist eine Zone, wo sie auch mit den Chinesen zum Beispiel sehr konkurrieren, weil das, was vor allem die deutsche Industrie für diese Region auch geliefert hat, ist das, was die chinesische Industrie jetzt auch liefern kann, in großen Teilen.
Und ist ein sehr zentraler Markt für europäische Rüstungsindustrie.
Ich meine, ich denke das immer mit. Ich meinte das mit den Raketen. Ich meine, die gesamte Region wusste in den 80er Jahren Bundesrepublik erste Adresse für Waffen. Das war ja wirklich ein praktisch ungeregelter oder untergründig ungeregelter Markt. Aber Großbritannien, riesige Deals mit den arabischen Staaten, für die Franzosen auch. Und die Golfstaaten kaufen ja auch bewusst das europäische Zeug, um nicht noch ihre Abhängigkeit von Amerika zu potenzieren. Sie wollen natürlich die F-35 und die neuesten, tollsten amerikanischen Waffen haben, aber das kommt immer mit einer Hypothek. Und da sind die Europäer ihnen durchaus, weil sie wissen, Amerika ist an Israel liiert. Bei den Europäern sieht es anders aus. Ich meine, die Franzosen haben ja in den 60er Jahren einfach die Rüstungslieferungen an Israel gekappt. Das ist ja das entscheidende Trauma der Israelis in diesem Moment. Das heißt also, diese Connections sind sehr tief. Europa ist da schon immer eng mit verwickelt gewesen.
Gut, sehr vielfältige, sehr spannende Region. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, weiterempfiehlt. Gerne auch Empfehlungen oder Themenvorschläge an uns. Wir versuchen das so weit wie möglich zu berücksichtigen. Und dann bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss, tschüss.